Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Erst heute verzeichnet Deutschland wieder über 25.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Was bei den täglichen Zahlen manchmal etwas kurz kommt, es gibt Menschen, die haben diese heimtückische Krankheit bereits überlebt. In Bayern tauschen sich Menschen in Deutschlands erster Post-Covid-19-Selbsthilfegruppe aus und teilen Erfahrungen über Langzeitfolgen für Körper und Psyche. Unser Korrespondent hat mit ihnen gesprochen. 15 ist in dieser Zeit zur geflügelten Zahl geworden, denn maximal 15 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt sollen sich ab Montag Menschen in Hotspot-Gebieten bewegen. Weiter weg bitte nicht. Damit sollen massenhafte Ausflugsfahrten wie am Wochenende in Oberhof in Thüringen verhindert werden. Doch wer soll das kontrollieren? Erfahrungen aus Sachsen, wo die Regel seit Mitte Dezember gilt, hören Sie gleich. Und am Ende der Sendung schauen wir noch nach Nordrhein-Westfalen. Dort haben Historiker überraschende Erkenntnisse zur Gründungsgeschichte NRWs zutage gebracht. Tote, 26.391 Neuinfektionen. Das sind die traurigen Corona-Zahlen von heute für Deutschland. Wir sprechen hier im Programm täglich viel über Zahlen, über Statistik. Doch hinter der Statistik stehen Menschen. Menschen, die Angehörige verloren haben, Menschen, die gerade mit Covid-19 kämpfen, aber auch Menschen, die die Krankheit bereits überwunden haben. Dabei läuft der Krankheitsverlauf ganz unterschiedlich ab. Es gibt leichte Fälle, die fast symptomfrei verlaufen. Es gibt aber auch schwere Fälle mit wochenlanger Beatmung und künstlichem Koma. Doch egal wie der Verlauf ist, viele Menschen leiden auch nach der Erkrankung an teilweise einschneidenden Langzeitfolgen. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat zwei Menschen kennengelernt, die Teil einer Selbsthilfegruppe sind und die gemeinsam mit einem Psychotherapeuten lernen, mit dem neuen Leben nach Covid-19 umzugehen. Er hat sich in ihrer Videokonferenz eingeklinkt und mit ihnen gesprochen.
Ah, die Frau Birner ist auch da, sehe ich gerade.
Hallo Frau Birner.
Hallo Birgit.
Grüße Sie auch.
Das Wiedersehen von Karl Baumann aus Regensburg und Birgit Birner aus der Nähe von Nürnberg mit dem Psychologen Günther Diehl aus dem badischen Bad Dürrheim. Es findet wie vieles in diesen Tagen als Videokonferenz statt.
Ja, schön, Sie wieder zu sehen.
Ja, das ist ja lang her, dass wir uns gesehen haben, gell?
Richtig, jawohl.
Ja, das ist schön, freue ich mich. Wie geht's Ihnen?
Danke, gut, den Umständen entsprechend und ein gutes neues Jahr allen.
Für Birgit Birner läuft das neue Jahr wirklich gut an, den Umständen entsprechend. Die Frau mit dem Kurzhaarschnitt, dem roten Pullover und offenen Blick arbeitet seit dieser Woche wieder Vollzeit. Dank ihrem Arbeitgeber, der Sparkasse und einer Veränderung ihres Jobprofils.
Weil ich ja in Schulungen unterwegs war und in den Beratungen und ich einfach die 8 Stunden nicht reden konnte. Also nach 4 Stunden war die Luft weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraufhin hat mein Arbeitgeber mir einen neuen Arbeitsplatz angeboten. Ich bin jetzt im Firmenkundenkreditwesen, Sachbearbeitung, kann mal einen ganzen Tag auf die Klappe halten, wenn ich will. Und das tut mir persönlich sehr, sehr gut, weil ich jetzt einfach wirklich mehr Luft habe. Und diese Erschöpfungszustände, die ich einfach hatte aufgrund meiner alten Tätigkeit, die habe ich jetzt ganz gut im Griff.
Seitdem ihr Mann das Virus Anfang April von seinem Arbeitsplatz, einem Pflegeheim, mitbrachte, hat sich Birgit Birners Leben gewaltig verändert. Sie wendet sich an den Psychologen Günther Diehl, der sie während ihrer Reha in einer Klinik in Bad Dürrheim betreute.
Herr Diehl, da denke ich jetzt an Sie. Sie haben mir damals in der Reha gesagt, das, was Sie tun, momentan beruflich, werden Sie hinterher nicht mehr tun können. Und ich bin ja jetzt nicht unbedingt eine, die immer gern eingesteht, dass andere recht haben, aber Sie haben recht.
Birgit Birners Lächeln bekommt in diesem Moment eine bittere Note. Doch um Sätze wie genau diesen geht es in der virtuellen Selbsthilfegruppe, an der die 46-Jährige teilnimmt. Hier sprechen Post-Covid-PatientInnen über ihre Situation, tauschen Informationen aus und arbeiten daran, die schwierigen vergangenen Monate hinter sich zu lassen, körperlich wie seelisch. Selbstverständlich darf ich als Radioreporter nicht an der offiziellen Sitzung teilnehmen, wo sich Betroffene vertraulich untereinander austauschen. Aber auch das gemeinsame Videointerview kurz davor wird nach und nach zu einer kleinen Selbsthilfesitzung. Karl Baumann berichtet von seiner Situation.
Ich habe jetzt zweimal das CT gehabt mit Kontrastmittel. Da sind eigentlich keine Schädigungen nicht mehr da bei mir. Und habe auch 80% ungefähr Lungenvolumen. Aber wenn ein kleinsten Berg rauf geht oder eine normale Schrittgeschwindigkeit, so also wie es jetzt meine Frau geht, habe ich gar keine Chance zum Mitgehen. Weil da einfach die Luft.
80% ist ja schon eine Einschränkung auch.
Ja, ja schon, aber es ist. Ja gut, vielleicht sehe ich das schon wieder verkehrt. Ne?
Karl Baumann aus Regensburg hat im Dezember Deutschlands erste Online-Selbsthilfegruppe gegründet. Er will mit seinem Schicksal nicht allein bleiben. Baumann lag im Frühjahr 3 Wochen lang im künstlichen Koma. Währenddessen bekam er einen Schlaganfall. Seit März ist der Unternehmer krankgeschrieben. Der 52-Jährige hat Wortfindungs- und Konzentrationsstörungen, das Fatigue-Syndrom, eine permanente Müdigkeit und ein Trauma. Der Psychologe Günter Diehl kennt inzwischen zahlreiche Fälle.
Wissen Sie, die Patienten, was sie mir berichten, dieses Trauma von den Intensivstationen, das will wirklich keiner haben. Das will man nicht erleben. Das ist brutal. Rechts und links stirbt jemand und du denkst, du bist der Nächste. Und das hinterlässt definitiv Narben und an denen müssen wir arbeiten. Da hilft alles nichts. Gell?
In der Selbsthilfegruppe wollen sie lernen, diese Narben anzunehmen und mit ihnen zu arbeiten. Auch wenn gerade bei vielen die Narben in der Lunge wohl bleiben. Auch bei Birgit Birner, obwohl sie einen vergleichsweise leichten Covid-Verlauf hatte. Eine Beatmung war bei ihr nicht nötig. Und trotzdem.
Ich war jetzt nach 7 Monaten wieder im CT. Und meine Lunge weist leider die gleichen Schädigungen auf wie nach der Akuterkrankung. Also meine Lunge hat sich seitdem nicht erholt. Also es ist jetzt nicht unbedingt gegeben, dass wenn ich einen schweren Verlauf hatte, danach noch zu kämpfen habe, sondern auch mit einem vermeintlich leichteren Verlauf kann ich Langzeitschäden haben. Und das ist, glaube ich, das, was man schon auch herausstellen sollte, dass es keiner weiß, wie es irgendwann mal dann ausschauen wird.
Deshalb wollen die drei warnen davor, leichtsinnig mit dem Virus umzugehen. Die neue Krankheit Covid-19 verändere gerade so einige Leben auf einschneidende Weise. Das bekommen sie in ihrer Gruppe mit. Für sie ist die Selbsthilfe eine wichtige Unterstützung, um gut in ein neues Leben zu finden.
Aus Bayern berichtete Tobias Krone über Menschen aus Deutschlands erster Post-Covid-19-Selbsthilfegruppe. In Corona-Hotspots sollen sich Menschen nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt draußen bewegen. Darauf haben sich Bund und Länder am Dienstag verständigt. Nach großen Menschenansammlungen im Wintersportort Oberhof in Thüringen hatte der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow Anfang der Woche die Reißleine gezogen. Thüringen verzeichnet direkt hinter Sachsen die meisten Neuinfektionen im bundesweiten Vergleich. Was bundesweit die Gemüter erhitzt, gilt in Sachsen schon seit Mitte Dezember. Wie der Freistaat und seine Bewohner mit der 15-Kilometer-Regel umgehen, Alexander Moritz hat sich in Dresden umgehört.
Die Dresdner Innenstadt, bis auf Baumaschinen und einzelne Radfahrer fast ausgestorben. Ein paar Spaziergänger huschen durch den Januarnebel am Elbufer. Bewegung im Freien ist in Sachsen weiterhin erlaubt, allerdings nur im Umkreis von 15 Kilometern um die eigene Wohnung.
Wir dürfen ja nicht nach Altenberg oder so. Machen wir auch nicht. Wir laufen dann eben in Dresden rum, leider ohne Schnee.
Denn zum Wintersportort im Erzgebirge sind es über 30 Kilometer. Zum Winterausflug dürfen die Dresdner also nicht mehr hinfahren, auch wenn das nicht alle abschreckt.
Also wir haben in Altenberg sind an Kontrollen vorbeigefahren.
Genau.
Dort wurden vereinzelt meistens Dresdner Bürger wegen dem Kennzeichen kontrolliert. Da müssen wir sagen, da hatten wir Glück. Wussten auch nicht ganz, wie wir uns verhalten sollen, aber wir wollten halt raus in den Schnee.
Dabei soll die 15-Kilometer-Regel genau solche Ausflüge verhindern. In Sachsen gilt sie schon seit Mitte Dezember. Seitdem ist das Verlassen der Unterkunft nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Doch die Liste dieser Ausnahmen ist lang. Zum Arbeiten, zur Teilnahme an Hochzeiten oder auch an Demonstrationen darf man sich in ganz Sachsen bewegen. Nur das Einkaufen, Spazierengehen oder Sport treiben ist auf einen Umkreis von 15 Kilometern begrenzt. Theoretisch zumindest. Denn in der Praxis spielt die 15-Kilometer-Regelung kaum eine Rolle. Sie hat viele Ausnahmen und lässt sich nur schwer kontrollieren. Das bestätigen Nachfragen bei verschiedenen sächsischen Polizeidirektionen. Die Polizei kontrolliert zwar im Rahmen der normalen Streifen verstärkt die Corona-Regeln. 60 Euro beträgt das Bußgeld, wenn man ohne triftigen Grund vor der Tür erwischt wird. In der Regel gibt es Bußgeldanzeigen aber für Maskenverweigerer, für private Feiern mit mehr Personen als erlaubt oder für Menschen, die nachts trotz Ausgangssperre ohne plausiblen Grund unterwegs sind. Die Kilometerregel dagegen lässt sich schwer ahnden. Wer kontrolliert wird, kann sich im Zweifel damit herausreden, eine andere Person zu besuchen. Denn Besuche sind weiterhin erlaubt, gelten als triftiger Grund, das Haus zu verlassen und sich auch weiter als 15 Kilometer davon zu entfernen. Umfassende Verkehrskontrollen an Straßen soll es daher laut sächsischem Innenministerium nicht geben. Stattdessen überprüft die Polizei verstärkt Parkplätze in den Wintersportgebieten im Erzgebirge. In Oberwiesenthal kamen über die Weihnachtstage mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Regeln zusammen. Die barocke Dresdner Innenstadt ist zwar weitgehend leer, doch auf den Parkplätzen sieht man weiterhin auch Autokennzeichen von außerhalb.
Wir kommen aus Pforzheim. Der Schwiegervater ist ins Krankenhaus gekommen, der hat einen Schlaganfall. Und da sind wir jetzt hergekommen und haben nach der Oma geschaut.
Besucher dürfen auch aus anderen Ländern weiterhin nach Sachsen kommen. Allerdings dürfen die dann theoretisch das Haus nicht mehr verlassen. Denn sie befinden sich ja weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernt. Trotz der Einigung vom Dienstag wollen nun doch nicht alle Bundesländer die 15-Kilometer-Regel übernehmen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil etwa hat Bedenken wegen der Verhältnismäßigkeit. Wer in Zukunft von einem Bundesland in das andere reist, wird also möglicherweise mit einer unklaren Rechtslage umgehen müssen. Dabei blicken viele schon jetzt nicht mehr durch.
Es ist sehr verwirrend, aber man versucht sich dran zu halten.
Doch ist eine solche Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer überhaupt rechtmäßig? Unter JuristInnen ist das umstritten. Dazu kommt, dass die Verordnungen mit heißer Nadel gestrickt sind. Nicht immer sind alle juristischen Details sauber. Die aktuelle sächsische Lockdown-Verordnung wird nun schon zum dritten Mal nachgebessert. Dabei ist sie noch nicht mal einen Monat in Kraft. Bis Freitag will die sächsische Regierung eine überarbeitete Corona-Verordnung beschließen. Ob dann die 15-Kilometer-Regelung strenger gefasst wird, also zum Beispiel auch Besuche nur noch im 15-Kilometer-Umkreis möglich sind, ist laut Sozialministerium noch nicht klar. Im Regierungsentwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, ist bisher aber keine Verschärfung vorgesehen. Allen juristischen Detaildebatten zum Trotz bleibt der Tenor von Ministerpräsident Michael Kretschmer weiterhin klar. So wenige Kontakte wie möglich, um dem Virus die Ausbreitung zu erschweren.
Es gibt keinen Grund der Entwarnung. Wir sind in den schwierigsten, härtesten Monaten dieser Pandemie.
Denn trotz Lockdown hat sich die Corona-Lage in Sachsen über den Jahreswechsel kaum entspannt. Ein Großteil des Landes liegt weiterhin bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 200. Zwar ist die Zahl der gemeldeten Ansteckungen leicht zurückgegangen, doch die Lage in vielen Krankenhäusern bleibt angespannt.
Es bleibt kompliziert. Alexander Moritz hat sich in Sachsen umgehört, wie die 15-Kilometer-Regel dort seit Mitte Dezember umgesetzt wird. Et küt wie't küt und et hätt noch immer jut jange. So heißt es im Rheinischen Grundgesetz. Entschuldigen Sie etwaige Aussprachefehler, hier spricht eine gebürtige Sächsin. Falls Sie es nicht verstanden haben, es bedeutet, es kommt wie es kommt und es ist noch immer gut gegangen. Eine Weise, die die Mentalität im Rheinland wohl gut widerspiegelt. Fröhlich, optimistisch, aufgeweckt. Ganz anders klingen Klischees über Westfalen aus dem Osten NRWs. Sie seien eher reserviert, ruhig. Wie gesagt, alles nur Vorurteile. Doch wie haben die verschiedenen Regionen und Gemüter schlussendlich 1946 zur Gründung NRWs zusammengefunden? Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper berichtet über neue Erkenntnisse zur Geschichte Nordrhein-Westfalens und erklärt, welche Rolle die britischen Royals dabei wirklich gespielt haben.
Es ist knapp 5 Jahre her, da kam Prinz William zu Besuch.
Good evening, everyone.
Die Tonhalle in Düsseldorf, Royales Flair, Festakt zur Jubiläumsfeier, 70 Jahre Nordrhein-Westfalen.
Sie sind der engste Wirtschaftspartner von England. Sehr viele britische Bürger leben hier. Zigtausende von Studenten studieren an britischen Universitäten. Und wir haben einen lebhaften Austausch im Bereich der Kultur, der Wissenschaft und des Sportes zwischen dem Vereinigten Königreich und diesem dynamischen Bundesland. Kurz gesagt, was vor 70 Jahren begann als eine Vernunft-Ehe, ist heute eine Partnerschaft, gegründet auf richtige Freundschaft und gegenseitige Vorteile.
Gratulierte Prinz William damals, denn mit der Operation Marriage, künstlich übersetzt als Operation Hochzeit, im Jahr 1946 begründete die britische Militärregierung das heutige Nordrhein-Westfalen, vereinigte damals das nördliche Rheinland mit Westfalen, was an diesem Abend vor 5 Jahren auch Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte.
Im Laufe der Jahrzehnte ist ein Gemeinschaftsgefühl gewachsen. Mit Fug und Recht lässt sich behaupten, die Ehe zwischen den ungleichen Partnern ist geglückt. Die Operation Marriage der Briten war erfolgreich.
Doch der Historiker Guido Hitze, aktuell Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in NRW, kommt nun zu einem anderen Schluss.
Weil es kein Gründungsimpuls gewesen ist, sondern im Prinzip die Verordnung der Gründung. Und diesem Verwaltungsakt hat man dann rückblickend eine Art Erfindung der Briten gemacht. Und das ist nach dem Erkenntnisstand, den wir heute haben, eben nicht richtig.
Nordrhein-Westfalen, dieser, so wurde es Jahrzehnte erzählt, künstliche, von den Besatzern initiierte Zusammenschluss, hat also andere Wurzeln? Hitze nickt.
Die Idee ist eine Idee aus der Reichsreformdebatte der Weimarer Republik. Also Anfang der 20er Jahre gab es große Diskussionen über eine Neugestaltung des deutschen Föderalismus.
Es sind diese Unterlagen, auf die Hitze im Zuge der Konzeption eines Haus der Landesgeschichte für NRW gestoßen ist.
Das war purer Zufall. Wir vertrauten einfach der alten Erzählung der Operation Marriage und waren ziemlich erstaunt, dass wir wirklich durch einen Zufall einen Kartenfund gemacht haben. Und das war aus dem Jahr 1922 und das elektrisierte uns.
Sie recherchierten weiter, unter anderem in Berliner Archiven, und brachten zutage, dass die Idee des heutigen Landeszuschnitts bereits rund 100 Jahre alt ist. So Hitze.
Und die wiederum auch auf der Erkenntnis fußt, dass Rheinländer und Westfalen und im Endeffekt dann eben auch die Lipper, sozusagen als Anhängsel der Westfalen, viel, viel mehr verbindet miteinander, ökonomisch, sozial, technisch, verwaltungsmäßig.
Denn schon damals, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, so Hitze, ging es zum einen darum, das Verhältnis zwischen Reich und Länder, der Länder untereinander, zu klären. Ein zweiter ging noch weiter zurück, denn bereits kurz nach Inkrafttreten des Versailler Vertrages
gab es Pläne, das Reich in Wirtschaftsprovinzen aufzuteilen. Das waren keine territorialpolitischen Einheiten, sondern eher ökonomisch zusammengefasste Gebiete, die sich einen eigenen Wirtschaftsrat geben sollten. Und in diesem Zusammenhang kam die Ruhrindustrie, also Thyssen, Klöckner, Stinnes, wie sie alle hießen, auf die Idee, die beiden Westprovinzen Rheinland und Westfalen zusammenzuschließen, um das Ruhrgebiet herum und vor allen Dingen die Rheinprovinz zu teilen.
Also das waren sehr interessante Forschungsergebnisse, die aber belegt sind mit Karten, mit Dokumenten, mit allem. Besonders Hermann Pünder aus Nordrhein-Westfalen war einer, der in der Weimarer Republik wahrscheinlich schon mit Adenauer dafür gefochten hat, dieses große Preußen zu verkleinern in regional überschaubare Einheiten,
sagt NRWs amtierender Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU. Laschet, ein geschichtsbewusster Mann, legt Wert auf solche Fakten, sagt zu den neuesten Erkenntnissen:
Deshalb halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die britische Idee, so wie wir sie verstanden haben nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht ein wenig durch diese Leute aus der Weimarer Republik, auch durch Konrad Adenauer, beeinflusst war.
Doch was bedeutet das? Hat es einen Effekt auch auf das heutige Land, das Selbstverständnis? Historiker Hitze nickt.
Und dass Nordrhein-Westfalen eben kein Kunstprodukt ist, kein Willkürakt, kein Land aus der Retorte, das ist natürlich das Selbstbewusstsein dieses Landes, glaube ich, entscheidend. Dass das, was wir uns die letzten Jahrzehnte erarbeitet haben, nämlich die Fähigkeit, unsere verschiedenen Anlagen, Befähigungen, territorialen, ökonomischen Voraussetzungen zusammenzubinden, auf ein Ziel hin auszurichten, dass das eben viel länger schon zugrunde gelegt ist und eigentlich der Logik der Geschichte gefolgt ist.
Mit Westfalen und dem Rheinland kommt in NRW zusammen, was zusammen gehört, sagt Historiker Guido Hitze im Beitrag von Moritz Küpper. Wie geht's weiter mit den Schulen und was gilt eigentlich in welchem Bundesland? Darüber klären gleich nach den Nachrichten die Kolleginnen von Campus und Karriere auf. Deutschland heute endet an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.